herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um die Zukunft der bremischen Häfen. Denn jahrelang hieß es über die Häfen in Bremen und Bremerhaven, riesiges Potenzial, aber es fehlt das Geld für die nötigen Investitionen. Doch jetzt dreht sich das Blatt dramatisch. 1,35 Milliarden Euro Bundesmittel für den Ausbau Bremerhavens zur NATO-Logistik-Drehscheibe, dazu 94 Millionen pro Jahr aus dem Infrastrukturpaket und Milliardeninvestitionen der Terminalbetreiber Maersk und Eurogate. Ein historischer Wendepunkt, wie ihn Bremen und Bremerhaven überhaupt nicht größer haben können. Das sind die Worte von meinem Gast heute, Robert Howe. Robert ist Geschäftsführer von Bremen Ports, der Hafenmanagementgesellschaft des Landes Bremen, die Entwicklung und Instandhaltung der Hafeninfrastruktur in Bremen und Bremerhaven verantwortet. Los geht's. Hallo Robert, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Robert, heute ist so ein Tag, wo ich mir denke, Mensch, sehr, sehr schade eigentlich, dass unser Podcast ein Audio-Podcast ist. Es müsste eigentlich ein Videopodcast sein, denn wir befinden uns heute in der 17. Etage des Gebäudes, das auch das Atlantik-Hotel in Bremerhaven beinhaltet. Wer es kennt vielleicht, ist dieses segelartige Gebäude direkt an der Wesermündung und wir sitzen in einem Konferenzraum und schauen raus und haben eine spektakuläre Sicht auf den Hafen von Bremerhaven. Unten den Zoo am Meer und hinten in der Ferne sehen wir die Containerbrücken, die zumeist hochgeklappt sind. Ich sehe 5, 6 Autofähren am Nordhafen am Roten Sand liegen. Spektakuläre Aussicht hier auf den wunderschönen Hafen von Bremerhaven. Ich bin so selten hier in meiner Geburtsstadt. Ich komme ursprünglich aus Bremerhaven. Sehe ich so selten. Aber du, wird man jemals satt an diesem Ausblick? Oder kommst du hier jeden Tag ins Büro und denkst, Mensch, wie schön ist eigentlich diese Stadt?
Ja, das kann man natürlich nicht schlecht reden, die Aussicht hier. Aber um ehrlich zu sein, das ist so der Alltag. Und man nimmt das so hin, wie man überall anders auch arbeitet und den Alltag hinnimmt. Manchmal, gerade so, wenn besondere Wetterszenarien sind, dann lässt man den Blick schon mal aus dem Fenster schweifen.
So wie heute, ne?
So wie heute zum Beispiel, da kann man bis nach Wilhelmshaven schauen, sogar da kann man sehen, wie viele Schiffe dort liegen, wie viele Containerbrücken hochgeklappt oder runtergeklappt sind, die kann ich auch zählen.
Kommst du morgens und zählst, wie viele Schiffe liegen?
Nö, das tue ich nicht, aber natürlich ist der Blick aus dem Fenster schon immer so ein, dann weiß man, wofür man arbeitet. Und ja, Menschen, die hier zum ersten Mal sind, auch vielleicht zum ersten Mal in Bremerhaven überhaupt sind und den Hafen gar nicht kennen, denen stelle ich dann immer so die spektakuläre Frage, sag mal, wenn ihr aus dem Fenster guckt und am Horizont den Hafen seht, die Krane seht, wie groß schätzt ihr denn so die Strecke von dem gelben Kran bis da ganz hinten zum hellblauen Kran? Und so mit der, sag mal, Perspektivverschiebung sagen dann viele so, ja, so, das ist wohl ein Kilometer oder vielleicht sind es auch zwei. Wenn ihr sagen, naja, es ist dann... Ja, es sind 5, ne, da wo die Container stehen.
Das ist in der Tat der Fall. Das sieht alles viel, viel kleiner aus von hier oben. Eng, ja. Übersichtlicher. Und ich dachte, die Distanzen, Mensch, wie dicht ist das dran? Und der Zoo am Meer, den ich als Kind immer so als riesengroß empfunden habe, sieht so mini klein aus.
Da hieß es noch Tiergrotten, ne?
Da hieß es noch Tiergrotten, genau. Und aber wunderschön. Also, so viel genug Werbung für Bremerhaven, genau. als Touristenmagnet. Ich glaube, hier sollten einige Leute mal öfter vorbeischauen.
Das stimmt.
Du bist auch gebürtiger Bremerhavener?
Genau, ich bin hier geboren, im Landkreis aufgewachsen. Mein Elternhaus, Großelternhaus, das war direkt am Deich. Ich bin also ja ein Kind der Weser, muss man sagen. Und habe immer sehr viel mit tatsächlich Wasser und auch Schiffen zu tun gehabt. Mein Großvater mütterlicherseits ist zur See gefahren, ist immer mit dem, damals hießen sie Passagierschiffe, heute heißen sie Kreuzfahrtschiffe, immer vom Bremerhaven hier, von der Columbus-Kaie nach Amerika und zurückgefahren. Und den habe ich zwar nicht ganz lange mehr gehabt, weil er früh verstorben ist, da war ich noch ein Grundschulkind. Aber Hafen war für uns alltäglich, also in der Familie. Mein anderer Großvater hat immer sozusagen, das fanden wir dann als Kind nicht so richtig super, aber im Nachhinein war das super, hat immer frischen Fisch mitgebracht. Naja, auf alle Fälle ist sowohl der Fischereihafen als auch der Überseehafen für mich ja alltäglich gewesen.
Du bist Bauingenieur,
ja.
Und bist seit 2012 jetzt hier wieder in Bremerhaven.
Ja.
Dir hätte die Welt offen gestanden, du hättest überall hingehen können. War das damals auch so eine Art, wie du es gerade beschreibst, Verbindung zum Hafen, diese Position einzunehmen, so eine Art Lokalpatriotismus? Hat man diese Verbindung zum Hafen damals noch gehabt und hast du das deshalb auch genommen oder war es einfach eine beliebige Karriere-Opportunität, die du da wahrgenommen hast? Oder hat da auch
Nee, beliebig war in meinem Leben noch nie etwas. Nein, als ich hier weggegangen bin aus Bremerhaven als junger Mann zum Studieren nach Braunschweig, bin ich tatsächlich dort in Braunschweig und Umgebung 20 Jahre hängen geblieben, habe die ersten 10 Jahre in einem großen Konzern in der Bauindustrie bei Philipp Holzmann sozusagen gearbeitet, bin dort ein bisschen rumgekommen, muss man sagen. Damals war mit der Grenzöffnung natürlich ganz viel in den neuen, damals noch neuen Bundesländern zu tun. Ich habe viel immer am Wasser gearbeitet, an der Elbe oder auch an der Ostsee oder eben halt große Verkehrsprojekte gehabt. Und dann bin ich tatsächlich zu einem zweiten großen Baukonzern gegangen, zu der Firma Züblin aus Stuttgart, aber habe in Hamburg gearbeitet, in Bremen und in Hamburg, mehrheitlich aber in Hamburg. Und dort war schon immer auch Hafenbau mein Thema. Also Hafenbau, Wasserbau, Tunnelbau, Brückenbau, das waren so meine Ingenieurbau, sozusagen meine Grundausbildung. Und als dann der Ruf hier kam oder die Anfrage kam, etwas ganz anderes, will ich nicht sagen, aber eine andere Perspektive zu haben, nicht nur eine Bauleistung durchzuführen oder zu beaufsichtigen oder zu planen, sondern hier auf der anderen Seite sitzend ein Auftraggeber zu sein, eine Hafenmanagementgesellschaft zu leiten, damals noch als technischer Geschäftsführer gleich zu Anfang. Da habe ich gedacht, wow, das ist das, was du gelernt hast und das ist das, was sozusagen du hier auch einbringen kannst, das Know-how im Hafenbau. Und deswegen bin ich hergekommen, beziehungsweise deswegen hat man mich auch genommen. Und nach einer gewissen Zeit gab es dann unterschiedliche sozusagen Perspektiven, braucht man 2 Geschäftsführer oder nur einen. Bin ich dann einige Jahre später dann alleiniger Geschäftsführer geworden und muss natürlich dann seitdem auch dieses große Feld der kaufmännischen Belange und auch andere Dinge hier mitmachen. Und das ist etwas, was mich im Grunde nach auch in den letzten mittlerweile schon 13 Jahren, glaube ich, auch ausgebildet und weitergebildet hat.
Du hast gerade schon erwähnt, Bremen Ports ist die Hafenmanagementgesellschaft, verantwortlich für Entwicklung und Instandhaltung. Muss man mal so unterscheiden vom Hafenbetreiber. Also für die Leute, die es jetzt nicht genau wissen, ihr seid kein Hafenbetreiber, sondern ihr seid verantwortlich für die Infrastruktur sozusagen. Ne?
Ja, aber ja, das ist absolut richtig. Wir schlagen keine Güter um, aber wir sind schon Hafenbetreiber in dem Sinne, dass wir die Infrastruktur betreiben. Das heißt, wenn wir hier nicht wären und die Schleusen nicht auf und zu machen würden oder unsere Mannschaft hier nicht baggern würde, oder ganz viele Dinge, die wir tun, dann würde es hier keinen Hafenumschlag geben. Das heißt also, wir sind eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass es überhaupt Hafenumschlag gibt. Aber Hafenumschlagen oder Container umschlagen oder Autos auf die Schiffe bringen, das tun wir nicht, das stimmt.
Das ist die Unterscheidung. Das macht jemand wie ein Eurogate, ein BMW.
Genau. Aber wir verwalten auch dieses sogenannte Sondervermögen Hafen in Bremerhaven und in Bremen. Das ist das größte Sondervermögen des Landes Bremens. Und hat ja auch die größte Bedeutung für das Bundesland Bremen, alles das, was Hafen und Wirtschaft ist und insbesondere natürlich die ganze Logistik drumherum. Und deswegen verstehen wir uns nicht nur als Infrastrukturgeber und einfacher, sage ich jetzt mal, Instandhalter, sondern wir sind tatsächlich viel, viel mehr.
Mhm. Aufgrund der Tatsache, weil du jetzt schon viele Jahre dabei bist, hast du ja auch so ein bisschen die Entwicklung miterlebt, Bremerhaven vis-à-vis der anderen großen Häfen, mit denen ihr in Konkurrenz steht. Im Hafen aus Hamburg, aber auch mit den Häfen aus Antwerpen, Rotterdam beispielsweise. Ja. Wie würdest du die Positionierung gegenüber diesen Schwergewichten, kann man ja sagen, beschreiben? Haben wir da den Anschluss verloren? Sind wir da gut auf der Höhe? Haben wir irgendwo auch gewonnen? Ehrlich gesagt hört man häufig negative Urteile. Wir haben den Anschluss verpasst. Investitionen hätten viel früher kommen müssen. Die sind technisch viel weiter und so weiter und so fort. Auf die Details gehen wir noch ein, aber so eine Ersteinschätzung, wo wir eigentlich im internationalen Wettbewerb mit den Häfen in Bremerhaven und auch in Bremen stehen.
Also ich glaube, wir haben eine gewisse Talsohle gehabt. Da kann ich gleich nochmal detaillierter drauf eingehen. Aber ich bin fest davon überzeugt und das tatsächlich auch als Wasserbauingenieur, dass der Standort Bremerhaven zusammen auch mit dem Standort in Bremen doch schon eine Einmaligkeit auch hat und demzufolge eine Grundvoraussetzung hat, weshalb dieser Hafen auch noch in den nächsten 20, 30, 50 Jahren eine wesentliche Bedeutung für Deutschland und Europa haben wird. Und ich mache das mal an einem ganz einfachen Beispiel fest. Die Weser ist ein Fluss, der eine sogenannte Ebbstrombestimmung hat. Das heißt, hier läuft mehr Ebbe raus, als mehr Flut reinläuft. Das mag relativ unwichtig sein, hat aber eine große Bedeutung im Sinne der auch ökologischen Themen, die man alle unter Nachhaltigkeit, sage ich mal, subsumieren kann. Ich erwähne das deshalb, weil wir müssen eigentlich unseren Hafen nicht frei baggern. Unser Hafen ist hier in Bremerhaven, ich sage jetzt mal, alleine durch diese Situation, die ich eben geschildert habe, ist nachhaltig wie kein anderer Hafen. Wenn man sich den Aufwand, auch den volkswirtschaftlichen Aufwand anschaut, der in anderen Häfen, und da will ich jetzt gar nicht nur nach Hamburg schauen, sondern auch an anderen Häfen, europäischen Häfen, nordwesteuropäischen Häfen sich anschaut, was es bedeutet, die Infrastruktur überhaupt machbar zu machen, also Schiffe rein- und rausfahren zu lassen. Dann bedeutet das zum Beispiel, ein großes Schiff, was nach Hamburg fährt, braucht jedes Jahr eine Unterhaltung von 300, 400 Millionen Euro. Wir brauchen noch nicht mal ein Zehntel davon. Wir brauchen wesentlich weniger. Wir brauchen, und das ist zum Beispiel auch im Vergleich zu anderen Häfen, wie zum Beispiel Wilhelmshaven, die liegen auf der Lee-Seite, wir liegen auf der Luftseite. Da muss auch ein wesentlich höherer Faktor an Unterhaltungsarbeit im Sinne der Wassertiefen erbracht werden. Und wenn ich das dann zum Beispiel vergleiche mit Antwerpen, da redet keiner drüber, aber Antwerpen liegt so weit weg von der Küste wie Bremen. Und ich sage immer, auch wenn ich so, ich sage jetzt mal, internationale Vorträge halte, die erste Greenport-Entscheidung, die überhaupt getroffen wurde auf der Welt, wurde in Bremen vor 200 Jahren getroffen, dass Bremen gesagt hat, wir brauchen einen Hafen an der Küste. Und deswegen hat man vor 200 Jahren hier ein Stück Land gekauft und hat die Bremer Hafen letztendlich entstehen lassen. Und das hat man deshalb getan, weil man nicht mehr bis nach Bremen die Weser unterhalten konnte vor 200 Jahren. Da waren die Schiffe natürlich wesentlich kleiner als heute. Und das ist im Grunde nach auch heute etwas, wo ich sage, warum liegen die wirklich auch für die nächsten Jahrhunderte erfolgreichen Häfen so an der Küste und warum haben die auch eine Perspektive? Und dazu gehört Bremerhaven definitiv. Jeder würde im Studium, wenn er heute sozusagen auf einer grünen Karte überlegen müsste, wo kann eigentlich ein Hafen entstehen, der würde immer Bremerhaven als erstes nennen, bevor er Wilhelmshaven oder Hamburg nennt. Mhm. Und das macht mich überzeugend. Lässt mich überzeugen, und das zeigen auch die Zukunftsperspektiven, die wir haben, und das sehen wir auch noch an den Investitionen, über die wir gleich reden werden, dass Bremerhaven hier zu den Hotspot-Häfen in Nordwesteuropa gehören.
Mhm. Das stimmt, also die Grundvoraussetzungen sind da, aber jetzt könnte man argumentieren, die waren immer schon da, die waren auch schon vor 20 Jahren da,
ja.
Warum haben wir die nicht besser auf die Straße gebracht?
Ja, das ist definitiv eine Frage, die berechtigt ist. Ich glaube, wir haben hier vieles richtig gemacht. Und ja, wir müssten auch durch entsprechende Talsohlen fahren, aber die Grundvoraussetzung ist immer da gewesen. Und die Grundvoraussetzung ist, wir haben hier einen sogenannten Eisenbahnhafen. Auch der ist schon über 100 Jahre alt. Das ist ein Grunddesign, wenn man sich das mal so im Engineering anschaut. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich in einer existierenden Hafeninfrastruktur, die keinen Bahnanschluss hat oder nur einen schwachen Bahnanschluss hat, das kann ich gar nicht großartig ändern. Wenn ich aber von Anfang an einen Hafen planend als logistische Drehscheibe, die eben halt viele Güter auf die Bahn bringt, und das wurde zu Kaiserszeiten hier in Bremerhaven gemacht, in Bremen genauso, dann hat man schon mal eine Grundvoraussetzung, die positiv ist. Und wenn man dann auch noch die entsprechende Infrastruktur tatsächlich, und das haben wir hier mit unserer 5 Kilometer Kaie, die ist ja relativ einmalig auf der Welt, wenn man das dann auch noch sozusagen damit im Einklang bringt, dann haben wir hier einen super effizienten Hafen. Also, wo wir sicherlich ein wenig den Anschluss verpasst haben, und wenn ich wir sage, dann meine ich die gesamte Hafenwirtschaft damit, dann ist das tatsächlich im Sinne der Automatisierung zu denken. Das haben wir zu spät gemacht. Das hätten wir sicherlich schon, ja, sag ich mal, vor 15 Jahren anfangen müssen. Da sind wir tatsächlich ein wenig hinterher, will aber nicht heißen, dass wir damit zu spät grundsätzlich sind. Die große Investition, die jetzt auch die Terminalbetreiber im Containerbereich angekündigt haben, in allen voran Maersk, werden hier den Hafen in eine neue Epoche sozusagen überführen, und dann bleiben wir hier auch ein Hotspot-Hafen für den Umschlag.
Mhm. Wenn du Automatisierung sagst, dann ist wahrscheinlich Rotterdam so das große Vorbild.
Ja, angefangen hat tatsächlich Hamburg vor gut 20 Jahren mit dem Terminal in Altenwerder. Da ist man aber auch leider dann stehen geblieben und hat praktisch den falschen Hafen aus heutiger Sicht der Dinge, der hinter einer, sage ich mal, Kühlbrandbrücke liegt, die im Grunde nach nochmal den weiteren Schiffsverkehr für Großschiffe erschwert, also gar nicht sozusagen die großen Schiffe dahin fahren können. Weshalb Hapag-Lloyd auch unter anderem sich ja auch jetzt in Wilhelmshaven engagiert, weil eben die großen Containerschiffe, die da eben über 20.000 Teu groß sind, auch dort nicht hinfahren können. Und da hat man tatsächlich dann den Schwung von Altenwerder Richtung Waltershofer Hafen am Burchardkai und auch am Eurokai, am Fridolkai praktisch dann auch nicht fortgeführt. Das ist auch eine Schwäche, die genauso Hamburg hat wie wir, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Rotterdam. Und Rotterdam hat massiv in den letzten 20 Jahren oder sagen wir mal auch 15 Jahren in das Thema Automatisierung investiert. Und ja, sie sind da tatsächlich jetzt europäischer Marktführer, das muss man so sagen, sind dort auch sehr, sehr effizient. Aber was Effizienz auch noch ausmacht, ist nicht nur der schnelle Umschlag auf einem Terminal, sondern ich muss die Güter ja auch erstmal ins Hinterland bringen. Das ist ja eigentlich die Aufgabe. die Lokoquote, also die lokale Ware, die im eigenen, sag ich mal, 20-Kilometer-Radius benötigt wird, die ist ja in Bremen und Bremerhaven relativ reduziert und Rotterdam beispielsweise auch nicht unbedingt sehr groß im Vergleich zu der Gesamtumschlagsmenge, die sie haben. Also sie brauchen natürlich das Hinterland, insbesondere das deutsche Hinterland, um die großen Umschlagszahlen zu halten. Aber den Vorteil, den wir hier haben, innerhalb kürzester Zeit die Güter und die Waren dann auf die Bahn zu bringen oder auf die Autobahn zu bringen, das ist einmalig. Das gibt es nirgendwo in Nordwesteuropa. Bis du einen Container aus Rotterdam, sage ich mal, ins Hinterland gebracht hast, sag mal, ist ein Tag vorbei. Und bei uns sind das, um ganz ehrlich zu sein, wenn man schnell ist, in 2 Stunden. Ja. Und das ist tatsächlich ein Standortvorteil, der einmalig ist, weil wir so ein enges, sag ich mal, infrastrukturelles Netzwerk zur Bahn und eben halt auch zur Autobahn haben. Das findet man kaum an einer anderen Stelle in Europa.
Mhm. Also nochmal, du betonst, die Grundvoraussetzungen sind da.
Ja.
Du bist auch relativ optimistisch, was die Zukunft angeht. Jetzt gibt es allerdings die Hafenwirtschaft, ich will mal verweisen an eine kürzliche Umfrage, das IHK Nordkonjunkturbarometer Hafen nennt sich das. Eine Umfrage gemacht unter Hafenwirtschaft, wie sie die Konjunktur darstellt aus deren Sicht, und es ist dramatisch eingebrochen, 16,6 Punkte eingebrochen, Hauptrisiko wird genannt Rahmenbedingungen. Das sind jetzt Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, es geht wahrscheinlich in erster Linie um Konjunktur. Leute machen sich Gedanken um viele Faktoren, Weltwirtschaft und so weiter und so fort.
Man macht sich grundsätzlich Gedanken über die Produktivität Deutschlands.
Ja.
Und wir waren Exportweltmeister oder Vize-Weltmeister oder irgendwie auf alle Fälle ganz vorne immer mit dabei. Das war ja auch die Stärke der Volkswirtschaft in Deutschland. Und die ist einfach sehr am Schwächeln. Und deswegen ist natürlich auch die Konjunkturprognose, wie viele Güter gehen über einen Hafen rein und raus, praktisch in einer schwierigen Situation. Da müssen tatsächlich wesentlich andere Dinge geändert werden, bevor man sagen kann, wir schlagen wieder tatsächlich so viel um, wie es vielleicht auch mal prozentual in den Jahren davor war. Das ist definitiv der Fall. Und da spielt auch, wenn wir nur über den Umschlag in den Häfen reden, auch die Wettbewerbshäfen in Antwerpen und Rotterdam eine große Rolle, weil sie greifen ja praktisch die Waren auch aus unserem Hinterland praktisch ab. Und unabhängig, ob das jetzt eine ökologische, sage ich mal, Sinnhaftigkeit hat, hat es aber eine ökonomische, zumindest sagen uns das die Verlader in einigen Bereichen. Und da sind auch die Infrastrukturen in Deutschland für verantwortlich, die teilweise sehr, sehr schwächelnd sind. Die Brücken, die abgelastet werden, oder die auch teilweise unzuverlässigen Bahnverbindungen, die sprechen nicht unbedingt derzeit eine rosige Zukunft für die deutsche Wirtschaft. Und natürlich die sonstigen Rahmenbedingungen, die auch geopolitischer Art sind, ist natürlich auch klar. Die Zollbestimmungen und so weiter und so fort, das sind alles derzeit, sage ich mal, Zeitaufnahmen, die besorgniserregend sind und die definitiv auch geändert werden müssen. Und ich bin aber auch ganz zuversichtlich, auch geändert werden. Also das, was, sage ich mal, jetzt aus dem großen Teich mehr oder weniger zu uns rüberschwappt mit den entsprechenden Zollthemen, es ist für mich eine Zeitaufnahme, Also ich sage eigentlich...
Das ist wichtig, dass du das sagst, weil man könnte das wahrnehmen in der Tat, wie du das beschreibst, als eine kurzfristige Delle, die aus diesen besonderen Umständen entsteht. Aber es könnte auch sein, dass jetzt beispielsweise die Zölle und die Sperrung der Straße von Hormuz strukturelle Dinge überdecken. Dass man denkt, okay, das ist eine temporäre Delle, die wir einfach nur auswarten müssen, bis es wieder hochgeht. Es kann aber auch sein, dass wir uns in einem Abwärtstrend schon länger befinden und das nicht richtig wahrnehmen wollen, weil diese aktuellen, akuten Dinge das Ganze überlagern.
Genau, und deswegen meine ich, man sollte solche Dinge wie, sagen wir mal, diese temporäre Schließung der Straße von Hormuz oder eben halt auch die Zollthematik aus Amerika, die dürfen uns von unseren Hausaufgaben nicht ablenken. Deswegen sollte man da eine gewisse Kontenance wahren. Ja? Ich meine, wir können alle nicht die Amerikaner oder vielleicht auch die Administration oder vielleicht sogar ihren derzeitigen Präsidenten beeinflussen. Das sehen wir ja, das kann ganz Europa nicht sozusagen. Vielleicht sogar die ganze Welt nicht. Da walten gerade andere Kräfte in irgendwelchen Köpfen. Aber das ist nur eine temporäre Phase und die darf sich davon ablenken, dass wir meinen, wenn da jetzt ein neuer Präsident ist, dann ist alles wieder gut in Deutschland oder in Europa. Das ist definitiv nicht der Fall. Deswegen ist dein Punkt absolut richtig. Wir müssen uns mit unseren Stärken sozusagen beschäftigen und auch schauen, wo müssen wir tatsächlich unsere Schwächen auch selbst sozusagen in die Hand nehmen. Da ist die Straße von Hormuz nicht dafür verantwortlich, dass bei uns die Produktivität in Deutschland gerade schwächelt. Das hat dann nichts mit zu tun, beziehungsweise nur temporär etwas mit zu tun. Die Grundannahme, dass andere für unsere eigene sozusagen Leistung verantwortlich sind, ist nur sehr bedingt berechtigt, sondern da muss man selber in sich hineinschauen und auch in die eigene Regulatorik und natürlich auch in die eigene Möglichkeit, etwas zu verbessern. Und da bedarf es auch weitreichender Reformen, die ich momentan manchmal ganz positiv in Zeitungen oder sonst wo lese und höre, aber die Umsetzung dauert Jahre und Jahrzehnte und das müssen wir definitiv umstellen.
Mhm. Ein weiterer Aspekt, jetzt mal abgesehen von den konjunkturellen Aspekten, ist diese Verschiebung der Industrie selber. Beispielsweise Autoindustrie, man kann ja sagen, der Hafen Bremerhaven hat lange Zeit von dem Modell profitiert, dass beispielsweise die deutsche Automobilindustrie, BMW und Mercedes, die hier viel Umschlag im Hafen machen, in Deutschland produzieren und von hier in die Welt verschicken über den Hafen von Bremerhaven.
Ja.
So, dieses Modell ist ja schon seit langem im Wandel, aber wahrscheinlich wird sich diese Wandel nochmal beschleunigen. Was hat das für Konsequenzen, wie der Hafen in 10 Jahren aussieht? Haben wir dann immer noch genauso viel großen Export, was das Thema Autos betrifft? Ist es eher eine Situation, wenn wir viel mehr Import machen, viel mehr chinesische Importe beispielsweise oder viel mehr Importe von deutschen Herstellern, die im Ausland produzieren und dann hier nach Deutschland die Autos bringen? Ganz konkret, was für Auswirkungen von solchen industrierelevanten Änderungen siehst du auf den Hafen hier in Bremerhaven?
Also dieses Segment, wenn wir mal bei PKWs bleiben oder bei auch High and Heavy bleiben, was sozusagen importiert und exportiert wird, haben wir ja eigentlich nie einen ausgeglichenen Share. Das ist ganz, ganz selten, dass man sagt, 50% geht raus, 50% geht rein. Eher waren wir exportgeprägt, also eher 60, teilweise 70%, manchmal sogar noch ein bisschen mehr der Waren sind hier aus dem Hafen exportiert worden. Und das Leck war eigentlich, dass zu wenig importiert wurde. Also sag mal, das kann sich umdrehen. Das kann natürlich sein, dass wir zukünftig mehr importieren. Egal, ob es deutsche Hersteller sind, die im Ausland produzieren oder eben halt ausschließlich ausländische Hersteller, wie zum Beispiel, die chinesischen Autos, die du angesprochen hast, dass sich dieses Verhältnis irgendwie 60-40 umdreht, dass wir mehr importieren als exportieren. Da kann man sagen, das ist dem Hafen ja egal. Ist ja auf alle Fälle für den Umschlag gut. Das ist sicherlich für die Beschäftigung auch definitiv so. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber volkswirtschaftlich ist es natürlich schon etwas, was passiert, wenn auf einmal viel mehr importiert werden und wir werden eine Importnation als eine Exportnation. Und das wird uns volkswirtschaftlich sozusagen schwächen und demzufolge müssen wir tatsächlich schauen, also nicht wir, sondern insbesondere die dafür verantwortlich sind und natürlich auch die Produzenten selbst, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass es auch sinnhaft ist, hier in Deutschland zu produzieren und wir dann auch wieder einen vielleicht sogar ausgeglichenen Im- und Export haben, weil das wäre praktisch das Beste. So viel wie reingeht, geht auch raus, da freut sich der Reeder, da freut sich das Terminal, da freuen sich die Beschäftigten. Und im Grunde nach wäre das sozusagen eine Balance, die anzustreben ist. Aber das kann man nicht bestimmen, das kann ein Hafen nicht diktieren. Das ergibt sich durch die Volkswirtschaft selbst und durch den geopolitischen sozusagen Rahmen, den es gibt.
Hm. Aber du hast eben so im Nebensatz erwähnt, es ist egal, ob nun Fahrzeuge exportiert oder importiert werden, solange das Volumen stimmt, so sinngemäß. Ja. Aber muss die Struktur des Hafens so wie aufgebaut, also ich rede jetzt über die großen Stellflächen beispielsweise und die Parkdecks und so weiter, wofür die Fahrzeuge, muss das anders aussehen, wenn sich das plötzlich ändert von einem Überschuss Export zu einem Überschuss Import? Muss das anders aussehen? Ich meine, es gab immer schon Import hier, es gab immer schon japanische Fahrzeuge beispielsweise oder BMWs, die in den USA gebaut wurden oder US-amerikanische auch im kleinen Maße. Aber wenn sich das jetzt komplett dreht, muss die Struktur, muss der Hafen anders aufgebaut werden? Werden da Flächen frei beispielsweise?
Ja, das kommt darauf an, wie lang die Verweilzeiten sind. Wenn so ein PKW hier 3 Tage steht, bevor er dann rein oder rauskommt in den Hafen, dann ist das super optimal. Wenn er aber hier 8 Tage steht oder 14 Tage steht und teilweise auch noch länger steht, dann ist das natürlich ein Flächenfraß. Also ein, ich will mal sagen, kostengünstiger Parkplatz oder eben halt auch nicht kostengünstig. Das sind Verhandlungen, die wir nicht führen. Aber auf alle Fälle braucht man dafür Fläche, Fläche, Fläche. Und natürlich ist auch dem Terminalbetreiber daran gelegen, möglichst schnell auch Ware umzuschlagen. Keiner will irgendwie einen Lagerbestand haben. Das ist auch unproduktiv, um ehrlich zu sein, wenn ich Fahrzeuge nachher aus, keine Ahnung was, welchen letzten Ecken des Hafens nach vorne holen muss. Ja, das wird sich sicherlich ändern, aber Hafen muss sich ja auch ständig ändern. Es ist ja nichts stetig im Hafen. Es ändert sich von der Bananenkiste bis heute, ändert sich die Welt im Hafen. Und was uns auch so, ich sag jetzt mal, optimistisch macht, ist, dass wir, nicht wir, sondern wir alle zusammen, insbesondere die Hafenwirtschaft selbst, dass sie anpassungsfähig in unglaublicher Schnelligkeit auch sein kann. Und das ist dafür, dass wir hier so ein sehr kompakter Hafen sind, der, wenn man aus dem Fenster schaut, natürlich schon gleich sieht, da vorne stehen alles Container, da hinten stehen alles die Autofrachter oder die Roro-Frachter. dann ist das schon mal sehr, sehr, sehr sortiert im Hafen. Da gibt es kaum einen Hafen, ich zumindest kenne keinen Hafen, der so sortiert tatsächlich ist und so kompakt auch da ist. Und das ist dem Grunde nach dann auch wieder eine, das ist wieder ein Schnellboot im Vergleich zu einem dicken Tanker, der, wenn der Ruder kriegt, erst nach 3 Seemeilen erst die Richtung ändert, und so ein Sportboot hier, sage ich mal, wie wir das sind, kann da schneller drauf reagieren. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Standortvorteil, den wir haben. Wir sind nicht die Größten, wir werden auch nie die Größten sein, aber wir sind vielleicht die effizientesten und vielleicht auch qualitativ mit Sicherheit ganz, ganz oben mit dabei. Und das ist etwas, was so ein Standort dann auch ausmacht und insbesondere auch die Kundschaft erkennt. Ja, wenn du Waren über Bremerhaven bringst, dann läuft das qualitativ, und es läuft hoffentlich dann auch zeitlich in eine Richtung, die man sich vorstellt, was natürlich immer mit der Hinterlandanbindung zu tun hat, aber nichtsdestotrotz ist so eine Flexibilität in einem, ja, bleiben wir mal bei kleinen, kompakten Hafen, der zwar eine weltweite Bedeutung hat, aber dann doch noch eben auf solche Einflüsse schneller reagieren kann, das ist ein Standortvorteil, ja.
Wo du gerade das Stichwort Roro sagtest, Bremerhaven war immer schon auch eine Drehscheibe für NATO-Einsätze, ja. Beispielsweise, ja. Übungen und so weiter und so fort. Ja. Das wird in Zukunft wahrscheinlich auch nochmal eine größere Rolle spielen. Siehst du da die Wertigkeit oder die Wichtigkeit des Standorts da erhöht, und werden da auch Anpassungen gemacht, dass beispielsweise Kapazitäten vergrößert werden für diese Art von Transporten, wenn Bremerhaven zur Drehscheibe für Materialbewegung, Truppenbewegung, wie auch immer, aussehen müsste irgendwann mal?
Ja, das sind wir ja schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner haben ja deshalb gesagt, sie wollen die bremischen Häfen haben, haben das ja den, sag ich mal, alliierten Briten abgenommen, wollen wir mal sagen, weil sie einfach natürlich die logistische Drehscheibe hier gesehen haben in den beiden Orten, wie wir alle wissen. Und demzufolge ist Bremerhaven insbesondere Hostport der NATO, und das ist natürlich etwas, was auch in Zukunft im Fokus steht, und demzufolge sind die Aufwuchsbestrebungen des Bundes, der Bundesverteidigung und der NATO natürlich eng verbunden hier auch mit diesem Hostport. Und auch da ist natürlich die Lage zentral an der deutschen Bucht maßgeblich dafür, dass man auch diesen Standort hier weiter ausbauen wird. Und ja, es wird diese Dual-Use-Funktion auch noch im ausgeprägten Maße zukünftig noch mehr werden. Für uns ist das tatsächlich auch im Sinne der privatwirtschaftlichen Nutzung ein echter epochaler, ich sage jetzt einfach mal, auch Meilenstein, weil wir werden hier auch die Infrastruktur, die sicherlich auch schon in die Jahre gekommen ist, nochmal dahingehend ertüchtigen können, gemeinsam mit dem Bund, was wirklich in kürzester Zeit erfolgen soll und was sich das Bundesland Bremen gar nicht alleine hätte finanzieren und leisten können. Demzufolge sind wir sehr, sehr positiv dahingehend, dass wir unsere Infrastruktur in den nächsten 5-6 Jahren tatsächlich wegweisend und auch für die Zukunft so ausbauen können, dass wir uns für dieses Jahrhundert, sage ich einfach mal so, keine Sorgen machen müssen.
Das ist ein wichtiges Stichwort, denn ich kann mir deinen Job, den du jetzt seit 2012 machst, so ein bisschen frustrierend für eine lange Zeit vorstellen, weil ich von verschiedenen Seiten jahrelang gehört habe, wir haben ein riesengroßes Potenzial, genauso wie du es jetzt gerade mehrfach dargestellt hast. Aber uns fehlen einfach die Investitionen, die notwendig sind, um dran zu bleiben und das auch zu erhalten, um die Substanz zu erhalten. Und nicht nur die Substanz zu erhalten, sondern auch uns für die Zukunft parat zu machen. Was Investitionen in das Thema Infrastruktur hier in den Häfen angeht. So, jetzt wird zum ersten Mal sozusagen das Budget geöffnet. Erklär bitte, was das für dich bedeutet. War das so ein Befreiungsschlag? War das für dich auch ein Wendepunkt? Ist es so, dass der Job so lange Zeit frustrierend war, weil man eigentlich sagt, man muss eigentlich folgende Dinge machen, aber uns fehlt einfach das Geld. Keiner hört auf uns. Wir haben schon häufig von der Politik gefordert, niemand hat gehört, aber jetzt scheint sich das Blatt zu ändern, oder nicht?
Also erstmal war ich nie frustriert.
Okay.
Wirklich nicht, also absolut gar nicht. Also ich bin ja jeden Tag bis heute und auch zukünftig mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut und Spaß in den Job gekommen. Und das liegt natürlich an der Mannschaft, das liegt aber auch an den Themen, die wir hier haben. Und natürlich hat jede Zeit auch seine Herausforderung. Ja, die Zeit war natürlich ohne Geld oder mit wenig Geld oder nicht mit allem finanzieren können, was man finanzieren müsste, eine andere, insbesondere wenn man wusste, okay, das und das muss eigentlich dringend passieren. Das stimmt. Das ist aber nicht frustrierend, sondern es ist eine Art der Herausforderung, die zum Job gehört. Dadurch, dass wir das erste Mal ein wenig im Sinne der finanziellen Unterstützung auch des Bundes aufgeatmet haben, war, als das Infrastrukturprojekt sozusagen für Deutschland beschlossen wurde und Bremen ja durch diesen Königsteiner Schlüssel auch, sagen wir mal, so ein rundes Prozent von diesen Milliarden bekam und dann auch der Senat in Bremen gesagt hat, wow, also 70% dieses Geldes, das wollen wir in die Häfen investieren.
Sag mal konkret, worum geht's? Wie groß ist...
Das sind die mittlerweile, ich glaube, von unserem Finanzsenator öffentlich bekannt gegebenen 94 Millionen per anno für die nächsten 12 Jahre. Mhm. Und da hieß es sozusagen im Senat, ja, dass 70% müssen in die Häfen gehen, weil die Infrastruktur der Häfen ist unser Rückgrat. Wir sind sowas von abhängig von Hafen und Hafenlogistik wie kein anderes Bundesland. Also ich sag jetzt mal, mindestens viermal so viel wie Hamburg und noch ein wesentliches mehr wie in Niedersachsen. Und demzufolge müssen wir auch Investitionsinfrastrukturprojekte hier im Hafen investieren. Und das war natürlich für uns damals schon, wir dachten ein Sechser im Lotto, aber es war nur ein Fünfer. Der Sechser kam ja noch. Und der Sechser war tatsächlich dann das Interesse, oder besser gesagt, die sogenannten 1,35 Milliarden Euro, die in Aussicht stehen, aus der Bereinigungssitzung des letzten Winters für die Ertüchtigung und für die sozusagen Mission der NATO und der Bundeswehr, hier eine Logistikdrehscheibe auch zu etablieren. Und da haben wir gedacht, boah, was soll das denn jetzt sozusagen für uns bedeuten? Weil wir waren ja schon happy, dass wir unsere Großprojekte, wie zum Beispiel den CT, auch durch die anderen Investitionen schon sozusagen auch im Senat beschlossen hatten. Ja, und da kann ich jetzt heute noch nicht konkret etwas zu sagen, aber ja, wir arbeiten intensiv daran, sehr viele Projekte und Einzelmaßnahmen hier auch mit dem Bund zu vereinbaren, damit das Geld auch tatsächlich in den Hafen fließen kann. Und diese Herausforderung ist natürlich eine, die wir so noch nie hatten und die auch tatsächlich etwas mit der ganzen Mannschaft macht, auch mit dem ganzen Hafen machen wird, weil in kürzester Zeit so viel Investitionen in die Infrastruktur umzusetzen, muss ja auch erstmal geleistet werden. Das kann ja keine KI leisten, das müssen ja Menschen leisten. Mhm. Menschen und Gerät leisten. Und demzufolge ist das auch etwas, wo wir uns jetzt ganz konkret schon seit einigen Wochen oder Monaten, muss ich sagen, mit beschäftigen. Wie können wir das überhaupt in Umsetzung bringen? Und das ist tatsächlich eine Mammutaufgabe, vor der ich keine Angst habe, sondern mit der wir uns bewusst machen müssen, was bedeutet das eigentlich? Und natürlich kann man solche Investitionen nicht mit dem gleichen Personalkörper schaffen. Da muss man schauen, in welchen Bereichen muss man sich verstärken, wo muss man sich gute Dienstleister oder Partner mit ins Boot holen. Und da sind wir jetzt bei und haben auch schon die ersten Schritte dahingehend gemacht. Und dass wir tatsächlich diesen Hafen komplett, ich sage einfach mal, modernisieren. Es wird ihn auch in den Bereichen, wo wir momentan eher mit einem halben Auge hinschauen, weil wir wissen, da muss dringend was passieren. Das wird uns jetzt ermöglicht werden. Und das gemeinsam mit dem Bund ist ein Riesenerfolg.
Also 1,35 Milliarden Euro Bundesmittel zur Ertüchtigung des Containerterminals. Und das Ganze soll schon...
Nee, nicht nur Containerterminal.
Für den ganzen Hafen.
Nicht nur für den Hafen, es ist nicht nur der Überseehafen, der davon sozusagen genießen wird, sondern es wird auch das Hinterland im Sinne der verkehrlichen Infrastruktur auch Bremerhaven sein. Und es wird darüber hinaus auch der Flughafen in Bremen sozusagen davon Nutznießer sein. Also Es ist ein Gesamtpaket, was das Land Bremen bekommen oder besser gesagt ausschöpfen werden kann, gemeinsam natürlich mit dem Bund. Und das ist praktisch für den ganzen Standort, für das ganze Bundesland, also eine, ja, wahrscheinlich, was kann man sagen, ich spiele kein Lotto, aber 6 mit Zusatzzahl oder gibt es sowas? Ja, ne, mit 2 Zusatzzahlen, ja, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle ein historisches Ereignis.
Also doch der Wendepunkt, den ich einfach dir am Anfang so beschrieben
habe. In dem Kontext, ja, ja.
Sehr schön, sehr schön. Hinzu kommt noch, du hast es vorhin kurz erwähnt, dass die Terminalbetreiber, also Eurogate und Maersk beispielsweise, nochmal 1 Milliarde zufügen, um ihre eigenen Investitionen zu machen. Dann auch nochmal, das fließt obendrauf sozusagen.
Ja, ja, das ist...
Also passiert
das,
einiges dann hier.
Ja, das ist schon etwas, wo man sehen kann, wie etwas auch Hand in Hand fließt. Unabhängig von den Geldern, sagen wir mal, aus dem Bundesverteidigungsministerium sind natürlich die Investitionen Bremens hier für den Bereich Container, Kaje und dann die Betreiber Eurogate und Maersk, insbesondere Maersk im Sinne der Automatisierung des Hafens. Das sind schon Entscheidungen, die getroffen wurden, die zeigen einfach, wie bedeutend dieser Hafen auch ist. Wir haben hier nicht irgendwie eine kleine Company, die hier was investiert, sondern wir haben ja den ehemals größten, mittlerweile zweitgrößten Reeder, der hier eine solch große Investition tätigen will mit APMT. Und das tut man auch in den großen Konzernhäusern nicht einfach mal so, sondern da schaut man sich die 4, 5, 6, 7, 8 großen Standorte an und sagt, wo investieren wir eigentlich in den nächsten Jahren? und da ist Bremerhaven mit dabei. Und das muss man sich mal global tatsächlich vor Augen führen, dass es bedeutet, dass ein solcher Konzern eine solche Investition hier tätigt, weil sie an diesen Standort glauben. Und deswegen ist das etwas, was wir nicht einfach nur so träumen oder wünschen oder hoffen, sondern wir lassen uns das auch tatsächlich rückversichern, dass solche Investitionen durch solche Gesellschaften und Konzerne hier an den Standort getätigt werden. Das ist absolut bedeutend, ja.
Du hast es eben schon kurz erwähnt, es ist eine Sache, davon zu hören oder die Entscheidung getroffen zu haben, dass Geld bereitgestellt wird. Es ist eine ganz andere, das Geld abzurufen und dann auf die Straße bzw. auf den Hafen zu bringen, das heißt ja umzusetzen. Ja. Da gab es in der Vergangenheit ja auch schon viele, viele Beispiele, wo irgendwas groß angekündigt wurde, genau, aber was dann letztlich umgesetzt wurde, hat immer noch mal wieder 10 Jahre gedauert. Ja. Wie könnt ihr sicherstellen, dass das jetzt auch wirklich schnell in messbare, fühlbare Veränderungen hier im Hafen
ummünzt? Das ist in der Tat die Herausforderung wieder, die wir haben. Das liegt nicht unbedingt nur daran, dass ich 20 Ingenieure zusätzlich einstelle oder Ingenieurinnen, die hier planen und dann ausschreiben und dann vergeben, sondern es muss auch alles das, was wir umsetzen wollen, muss natürlich auch in einen Genehmigungsprozess sozusagen verfahrensrechtlich durch die Tür kommen.
Und da können wir uns so schnell verstricken und dann wieder in der Bürokratie hängen.
Und da müssen wir auch die entsprechenden Stellen zu ertüchtigen. Das kann nicht sein, dass da, wenn wir, ich sage jetzt einfach mal, in einem Halbjahr 3, 4, 5 Planfeststellungsanträge stellen, dass auf der anderen Seite nur 1, 2 Leute sitzen, die sagen, ja super, packt mir ruhig noch mehr auf den Tisch. Also ich schaffe das, was ich schaffe. Ja. Und das ist auch nachvollziehbar. Sondern wir müssen auch dort Strukturen schaffen und natürlich auch Kapazitäten schaffen, die es überhaupt ermöglichen, dass man auch schnell sein kann. Wir leben nun mal eben halt in einem Rechtsstaat und da kann man nicht sagen, jeder, der bauen will, kann bauen. Ja, das kann ich wieder zu Hause, wenn ich eine Garage nochmal anflicken will oder sonst was machen will, sondern das hat alle einen Rechtsrahmen und da müssen wir uns drin bewegen. Und da können wir uns auch drin bewegen, nur es bedarf entsprechender Kapazitäten und auch ein gemeinsames Verständnis, dass das, was wir umsetzen wollen, auch richtig ist. Also was natürlich schwer wird, wenn man in diesem Zusammenhang, und das sehen wir ja zum Beispiel bei der Weseranpassung, das ist zwar jetzt nicht unser Projekt, das ist das Projekt der Generaldirektion, Wasserstraßenverwaltung, die seit 20 Jahren versuchen, die Weser, was die Zufahrt hier nach Bremerhaven angeht, zu ertüchtigen, anzupassen. Ja, und seit 20 Jahren gelingt das nicht, ja, weil das nicht einvernehmlich ist, sondern weil immer irgendjemand da ist, auch Verbände natürlich da sind oder auch andere Personen da sind, die sagen, nö, das finden wir aber jetzt nicht richtig. Das wollen wir nicht. Und dann geht es um Bedarfe, vielleicht geht es sogar auch um ökologische Ausgleiche. Aber es geht erstmal um die Frage grundsätzlich, und das ist ja eher eine gesellschaftliche als eine technische, zu sagen, wollen wir das eigentlich? Oder wollen wir es nicht? Und wenn wir nicht wollen, dass der Bremerhavener Hafen, ich sag jetzt mal, zukunftsweisend angefahren werden kann, und ich rede nicht über die Vertiefung, ich sag jetzt mal, bis Bremen, bis zur Haustür auf dem Rathausplatz, sondern ich rede hier die Zufahrt, wenn man aus dem Fenster guckt, ich sag mal, die Zufahrt der See und nicht des Flusses, sondern der See, dass wir da so unterschiedliche Meinungen haben. Und dann vergleichen wir ganz oft, nicht wir, sondern sicherlich auch diejenigen, die grundsätzlich da etwas gegen haben. Ich will das gar nicht negieren, sondern die grundsätzlich da auch eine Betroffenheit sehen und haben. Wir vergleichen dann aber Äpfel mit Birnen, weil wir sagen, ja, das hat an der Elbe bis Hamburg auch nicht geklappt. Da kann man nur sagen, ey, Sekunde mal eben, wir reden hier nicht bis zum Bremer Rathausmarkt. Das ist nämlich in Hamburg der Fall gewesen. Wir reden hier für die Zufahrt. Und bei der Elbe ist die Zufahrt bis Cuxhaven nie ein Thema gewesen. Warum ist denn jetzt die Zufahrt von der deutschen Bucht bis Bremerhaven ein Thema? Das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn ihr die Außenweser diskutieren wollt, dann bitte nicht vergleichen mit Hamburg und schon gar nicht mit der Elbvertiefung, die da sozusagen über 65 Meilen da bis nach Hamburg führt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das muss man erstmal klarstellen. Und deswegen muss man auch bei allen Projekten, die wir jetzt zukünftig haben, egal welches das ist, ob es eine Kaje hier im Hafen ist, wenn wir die sozusagen jetzt ertüchtigen, neu bauen wollen, dann müssen wir auch ein einvernehmliches Verständnis aller Beteiligten haben, aller Ämter haben, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dass wir das auch wollen. Wenn wir das nicht wollen, dann können wir uns da gegenseitig die nächsten 10 Jahre mit Formalien beschäftigen. Und das ist abzustellen. Wir müssen diesen Spirit, diese, wie ich schon gesagt habe, historische und epochiale, diesen Meilenstein, den müssen wir gemeinsam gewinnbringend hier auch umsetzen. Mhm. Und das geht. das geht und das ist bewiesen worden schon an so vielen, sage ich mal, Einzelprojekten in Deutschland. Also deswegen, warum soll uns das in Bremerhaven nicht und in Bremen nicht gelingen?
Mhm. Du hast jetzt sehr eindrücklich die Widerstände oder die Herausforderungen beschrieben in diesem Prozess. Wenn es keine Widerstände geben würde, wenn sich alle einig wären beispielsweise, wenn du jetzt die Hosen einhättest in diesem gesamten Prozess, wo würdest du als erstes rangehen? Du weißt genau, was in dem Hafen eigentlich notwendig ist. Du weißt, was für Geld zur Verfügung steht. Wir haben jetzt mal davon abgesehen, wie lange es dauert, bis das Geld hier wirklich ankommt und bis alle einverstanden sind und bis alle Vorhaben genehmigt sind. Wie würdest du rangehen? Was ist am allerdringendsten notwendig? Wie würdest du das staffeln, um mal so eine Idee davon zu bekommen, was deine Sicht ist? Und das ist jetzt nicht so, dass alle dazu Ja sagen und dass es sofort so funktioniert, wie du es vorstellst, aber einfach mal deine Sicht, was du machen würdest, wenn du es alleine entscheiden könntest.
Ich glaube, es bedarf eines sogenannten All-Hands-on-Deck-Manöver, wie am Bord eines Schiffes, eines Segelschiffes vielleicht sogar, dass wir wirklich den gemeinsamen Spirit auch haben und die gemeinsame Zielfokussierung erreichen können. Und das bedarf tatsächlich einer, sobald das auch mit dem Bund vereinbart ist, ein sofortiges Manöver, alle Personen, die daran beteiligt sind, zusammenzubringen und entsprechende Fragen und vielleicht auch Widerstände bearbeiten.
So eine Art Manhattan Project.
Ja, danke, sowas. Ja.
Das ist vielleicht die beste Analogie. Ne? Also so ein konzentrierter Effort, würde man sagen. Also so eine konzentrierte Anstrengung verschiedener Parteien, um ein ganz spezielles Ziel zu verfolgen.
Genau, weil eine größere Chance kann Bremen und Bremerhaven überhaupt nicht haben, die wir jetzt gerade vor uns sehen. Und wir können uns nur selbst im Weg stehen. Da muss kein anderer gefragt werden. Das liegt an uns selbst und letztendlich an allen Beteiligten hier, das zum Erfolg zu führen oder eben auch nicht zum Erfolg zu führen. Mhm. Wenn wir diese Chance verpassen, diese, ich sag jetzt mal, mögliche Infrastrukturverbesserung für die nächsten, ich sag mal 100 Jahre, hier nicht durchzuführen, in den nächsten 6 Jahren, das ist nämlich der Zeithorizont, also dann weiß ich auch nicht, wer uns sonst auch helfen kann. Mhm. Also wir uns liegt sozusagen, also der Ball liegt nicht nur auf dem Elfer, sondern der Torwart ist auch gerade mal Hände waschen. Und wir haben alle Zeit der Welt, die Murmel da rein zu kugeln. Und wenn wir das verpassen, also dann haben wir...
Das verstehe ich. Meine Frage ging ein bisschen mehr Richtung konkrete Sachen, die du machen würdest. Also okay, wenn du jetzt sagst, okay, da will ich mir jetzt nicht irgendwie zu sehr in die Karten schauen lassen. Lass uns vielleicht anders fragen. Was glaubst du, was Maßnahmen sind, wo sich die meisten Parteien einig sind, die unmittelbar gemacht werden müssen? Wo jetzt nicht viel große Diskussionen herrschen, weil das ist so offensichtlich, dass das Geld zuerst da reinfließen muss. Vielleicht mal so an die Sache herangegangen, wenn du jetzt nicht zu sehr auf konkrete Projekte
Nein, wir müssen klar Kapazitäten dafür in vielen Bereichen schaffen, von jetzt auf gleich. Wir müssen einen ganz, ganz, ganz abgestimmten Workflow haben, wenn man so sagen darf, der auch nicht erlaubt, dass jemand 2 Wochen oder 3 Wochen länger über irgendwas nachdenkt, sondern es müssen ganz klare auch Terminschienen, die natürlich erreichbar sein müssen, ist ja logisch. Ja. Die müssen koordiniert werden. Es muss, wie ich eben schon gesagt habe, ein All-Hands-on-Deck-Manöver sein. Es müssen dem Grunde nach sich auch alle diesem Ziel verschreiben und zu sagen, okay, meine Aufgabe ist jetzt, bis Montag früh um 7 oder bis wann auch immer, das und das sozusagen fertig zu haben, damit ich nicht irgendwie in diesem Getriebe das Zahnrad bin, was gerade hier zum Stocken führt.
Mhm. Wer trägt überhaupt die Hosen? Also wer hat die Hauptverantwortlichkeit oder ist sie noch gar nicht richtig bestimmt? Seid ihr das oder ist da irgendeine übergeordnete Distanz, die noch entstehen muss? Oder wie wird sichergestellt, dass dieses Geld, was da zur Verfügung gestellt wird, dann auch wirklich sinnvoll gemanagt wird? Wer trägt da sozusagen die Hauptverantwortung?
Kann ich dir jetzt gar nicht sozusagen, müssen wir noch in 2 Wochen nochmal eben Wiederholungs Go Global machen. Aber
ist das der Zeitraum, mit dem wir arbeiten? 2 Wochen? Oder?
Ja, 2 bis 4 Wochen spätestens. Allerspätestens 4 Wochen.
Okay. Spannend. Okay.
Ja. Aber ich sage erst mal in 2 Wochen.
Okay. haben wir das Timing noch ein bisschen anders legen müssen? Aber
nein. Vielleicht macht das hier auch neugierig auf eine Folge.
sehr gut. Aber ich wollte auf jeden Fall noch mit dir noch mal ein bisschen in Richtung Zukunftsthemen gehen. Wir haben schon vorhin über das Thema Automatisierung gesprochen. Da werden sicherlich in der Zukunft Investitionen kommen. Was sind weitere Themen, wo du sagst, das sind aus deiner Sicht Zukunftsthemen, an die müssen wir rangehen? Klar gibt es unmittelbare Sachen, was irgendwie die Qualität der Hafen oder die Schleusen oder was auch immer betrifft. Ja. Infrastruktur, Bahnanbindung, wie auch immer. Aber es gibt ja auch so Zukunftsprojekte, in die man jetzt schon vorausschauend investieren muss, wo man vielleicht mit Forschung zusammenarbeiten muss, wo man wirklich innovative, neue Dinge an den Start bringen muss. Kann auch schnell sein, dass man jetzt bei so einem großen Projekt solche Dinge aus dem Blickwinkel verliert, weil man sich auf diese großen, wichtigen Dinge stürzt und irgendwie dabei aus den Augen verliert, dass es auch noch sehr, sehr vermeintlich kleine, aber in Zukunft sehr, sehr große Projekte gibt.
Ich glaube, ein wesentliches Thema ist, dass wir die Menschen nicht aus dem Blickwinkel nehmen dürfen. Ganz im Gegenteil. Die Menschen stehen im Mittelpunkt dieser ganzen Entwicklung. Wir träumen natürlich alle von diesen wunderschönen Themen, die man da mit Digitalisierung umschreibt, die man mit mittlerweile ja KI alles erledigen kann und so weiter und so fort. Das sind alles Hilfsmittel, ja. Als ich studiert habe, hieß das Ganze noch EDV, also elektronische Datenverarbeitung. War das gleiche wie heute, Digitalisierung, aber eben halt wesentlich komplexer, das ist schon klar. Aber es sind immer Menschen sozusagen, die wir im Fokus haben müssen. Und wenn wir hier die Menschen nicht mitnehmen, egal was wir tun, ob es eine Automatisierung ist, ob es tatsächlich auch die Qualifizierung von Menschen ist oder auch überhaupt die Motivation überhaupt zu arbeiten und in den Job sozusagen zu gehen, der da Hafen heißt, egal in welchen Bereichen, wirklich egal in welcher Facette, dann haben wir hier sozusagen unsere gesellschaftliche Aufgabe schon gar nicht verstanden. Und deswegen steht für mich über allem, egal wie viel Geld auf dem Tisch oder unterm Tisch liegt.
Unterm Tisch,
ja. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und die Konzentration, die dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren. Weil ohne uns Menschen sozusagen, ohne die Fachkräfte, Arbeitskräfte, die wir akquirieren müssen, die wir ausbilden müssen, die wir mitnehmen müssen auf dem Weg, die wir tatsächlich auch begeistern lassen müssen, die wir nicht nur loben, sondern auch respektvoll begleiten in diesem Prozess, auch in ihrer eigenen Historie. Also wenn wir das nicht im Mittelpunkt unseres Handels und Geschehens machen, dann haben wir sowieso erstens die Welt nicht verstanden und zweitens auch dieses Projekt oder überhaupt die Projekte, die wir insgesamt haben, wenn wir nicht zu Erfolg führen können.
Alterspyramide kommt noch hinzu, viele, die jetzt in Rente gehen.
Ja, klar. Aber auch das sind Herausforderungen, die man hat, das weiß man. Das ist ja nicht irgendwie, was vom Himmel fällt. Das ist ja relativ einfache Statistik. Da muss man auch gar nicht großartig etwas von Statistik verstehen. Das ist doch ganz logisch. Und wir haben aber so viele Menschen, nicht nur in Bremen und Bremerhaven, sondern auch darum herum, die wir einfach mitnehmen müssen. Die im Grunde nach sich völlig abgehängt fühlen. Die gar nicht wissen, dass sie einen Beitrag dazu leisten können. Die sich natürlich auch selber am Schopfe packen müssen und vielleicht auch im Sinne der Motivation auch einmal sagen, ja klar, ich kann auch ein Teil davon sein. Wir haben so viele junge Menschen, die auch perspektivlos sozusagen rumlaufen, weil sie vielleicht auch, man ihnen gar nicht sagt, dass sie eine Perspektive haben. Und jeder hat eine Perspektive. Er muss sie nur selber dann auch tatsächlich mit einbringen. Und es geht auch nicht darum, ob wir hochgradig Qualifizierte hier brauchen, sondern wir brauchen jeden. Und diejenigen, die eine Motivation und einen Eigenwillen haben, sich in dem einen oder anderen Bereich auch ausbilden oder einarbeiten lassen zu wollen und, ich sag mal, jeden Morgen um 7 auch zur Arbeit kommen, also die haben eine Chance. Und das ist eigentlich die Botschaft, die wir alle haben. Wir reden über Fachkräftemangel. Wir haben genug Fachkräfte, wir müssen uns selbst ausbilden und die Menschen müssen auch bereit sein, sich ausbilden zu lassen. Und auch keine Sorge davor haben, wenn sie vielleicht, egal wie alt, 20, 30, 40, 50 sind, zu sagen, boah, ja, für mich ist das Leben am Ende. Nee, überhaupt nicht. Also wir wollen alle 100 werden und wir werden wahrscheinlich auch alle 100. Und da muss man doch die Kernlebenszeit sozusagen, nachdem man Kindheit hinter sich gebracht hat, muss man doch nutzen, egal wie alt man ist. Und ich bin auch wirklich ein Verfechter dafür. Alle die können, warum müssen wir sozusagen schon ganz früh in Rente gehen? Also die Menschen, die mit 30 schon sagen, ich muss auch 30 Jahre arbeiten, gehe ich in Rente, die habe ich eh noch nie verstanden. Also wenn wir fit und topfit sind, sage ich mal, dann können wir auch noch mit 60 arbeiten oder mit 70 arbeiten. Ja, klar. Und wir haben auch noch unsere Bedeutung und das sieht man ja auch in anderen Gesellschaftsformen. Ich will ja nicht immer nur in diesem Kontext, sage ich mal, auch auf Japan oder so schauen, ja, wo Menschen einfach sagen, wenn ich nicht irgendwie arbeiten kann und egal was es ist und wenn ich die Straße fege, was auch eine genauso wichtige Aufgabe ist, mit 80 oder so, dann habe ich auch keinen Wert mehr für die Gesellschaft. Und bei uns ist es umgekehrt, ja. Da fragen wir immer, was kann die Gesellschaft für mich tun? Nee, wir müssen uns doch selber fragen, was können wir für die Gesellschaft tun? Und das ist etwas, was, glaube ich, so ein Mindset ist, was sich komplett verschoben hat. Und ich bin mittlerweile ja auch schon über 60 und stelle fest, dass sich da doch in den letzten 2, 3 Generationen, um ehrlich zu sein, so einiges verändert hat, wo wir natürlich selber und ich selber natürlich auch dran beteiligt bin. Wir haben ja auch unsere Kinder sozusagen erzogen. Ich will meine Kinder jetzt da gar nicht mit en Detail nennen, ganz im Gegenteil, das sind alles super liebe und fleißige Kinder geworden, das meine ich nicht damit, aber wir haben da eine gesellschaftliche Aufgabe zu tun, das wieder zurückzuholen, was wirklich unsere Wertschöpfung ist und dass es einfach die Menschen zentriert hat.
Das Thema Fachkräfte wird euch persönlich auch nochmal ein bisschen angehen, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, ihr habt ein bestimmtes Team, mit dem ihr viele Jahre gearbeitet habt, das war sozusagen optimiert für die Aufgaben, die ihr in der Vergangenheit hattet oder beziehungsweise bis heute hattet. Jetzt wird sich einiges ändern. Wahrscheinlich würdet ihr auch das Personal aufstocken.
Ja, klar.
Auch diese
ja,
selbe Situation, dass ja, wir natürlich auch mal irgendwie in den nächsten Jahren einige in Rente gehen. Ja. Gibt es noch mehr Situationen, wo wir talentierte Bauingenieure, die in Braunschweig studiert haben?
Ah, das müssen nicht nur Bauingenieure sein. Wir suchen genauso, sag mal, für unsere Werkstätten, wir suchen genauso für unsere Bäckerei, wir suchen genauso für unsere
Kaufmännische. Wie viele Leute aktuell bei euch hier bei Bremenports? 400, 500 Leute? Wie viele seid ihr?
Ja, wir sind jetzt 450, ja, wenn ich die Auszubildenden mitzähle. Sind wir bei 450 Personen und ja, für die Aufgabe, die auf uns zukommt, brauchen wir auf alle Fälle noch eine Schippe mehr.
Wo besonders? In welchen Bereichen?
Also ich muss mal sagen, eigentlich in allen Bereichen. Mir fällt so spontan gar keiner ein, wo wir nicht unbedingt welche brauchen. Wir brauchen in der Tat in allen Bereichen Menschen und wir bilden ja auch Menschen aus. Natürlich ist jetzt für die Ad-Hoc-Aktion, wenn ich das mal so sagen darf, der nächsten Jahre natürlich auch die Fachkräfte gesucht, die sich genau um solche Bauprojekte kümmern. Und natürlich nicht nur baulich, sondern auch unterhaltend, wenn sie nachher da sind. Das stimmt schon, aber durch unsere Ausbildung, die wir hier machen und diejenigen, die bei uns ausgebildet sind, ich muss ganz ehrlich sagen, da muss sich keiner mehr Sorgen um sein Leben machen. Er hat eine gute, er hat eine gute Startposition, ich will nicht sagen Pole Position, aber zumindest steht er in den ersten zwei Startreihen und kann in sein Leben starten und gerne natürlich bei uns. Wir übernehmen ja auch relativ viele, die wir selbst ausbilden. Aber natürlich gehen auch welche dann ab und zu sozusagen woanders hin. Das ist auch ganz normal, das gehört auch dazu. Aber wir haben immer noch einen sehr hohen Bestand. Wer einmal bei uns ist, der mag so gern gar nicht woanders hingehen. Und wenn er das mal tut, da haben wir tatsächlich auch gerade so ein paar Beispiele, die wieder zurückkommen und sagen, also um ganz ehrlich zu sein, wir haben so geschimpft über euch, aber um ehrlich zu sein, woanders noch schlimmer. Also wir kommen wieder zurück.
Okay, sehr schön, sehr schön. Also für Leute, die handfest mit anpacken wollen und die hin und wieder mal, wenn sie dazu kommen, hier aus der 17. Etage rausschauen wollen.
Ja, das nicht so oft, aber ich kann Fotos machen. Nein, Quatsch.
Zumindest kann man hin und wieder mal sehen, was man dann draußen da vor Ort da gebaut hat.
Also ich bin auch unheimlich gerne direkt im Hafen und manchmal auch in den Anlagen, weil da spielt sozusagen das Leben. Von hier oben hat man sicherlich einen Überblick, aber das wahre Leben.
Ich liebe es auch jedes Mal, wenn ich in Bremerhaven bin, ich nehme immer die Zeit, ich muss einfach immer einmal durch den Hafen fahren.
Ja, genau.
Das geht's nicht. Ich muss einmal gucken, was da was sich verändert hat, was anders aussieht, was immer genauso ist wie damals.
Und ich freue mich auch immer, wenn ich das Fenster aufmache, egal ob ich jetzt hier, sag ich mal, im Büro bin oder zu Hause das Fenster aufmache und ich höre morgens dann schon so die ersten Rammschläge, denke, ja. Hafen.
Ja, die sind weit zu hören.
Also, genau. Das ist für die einen oder anderen.
Auf den Langen, was jetzt irgendwie schon noch ein bisschen weiter entfernt ist, aber direkte sozusagen nur Wiesen dazwischen und du hörst eben das Fenster auf und hörst
ja,
die Verladung der Schiffe. Aber das gehört halt dazu.
Aber Wirtschaft folgt Infrastruktur. Und wenn wir eine Top-Infrastruktur haben, dann haben wir eine Top-Wirtschaft, die sich hier auch tummeln wird. Und demzufolge müssen wir auch Baulärm ertragen, weil Bauen heißt Entwicklung.
Und heißt Fortschritt, genau.
Danke.
Tolles Schlusswort. Robert, vielen Dank fürs tolle Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung dieser sehr ambitionierten Projekte, die ihr in der Zukunft vorhabt. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal widersprechen, haben wir ja eben schon festgestellt. Ja. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Ja, lieben Dank, Boris.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Robert Hove von Bremenports. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.